Buchstaben. Und das letzte Beispiel, was wir angesprochen haben, waren die sogenannten Derangements. Also letztendlich geht es darum, eine Permutation Pi zu suchen, oder besser gesagt die Anzahl der Permutationen Pi einer n-elementigen Menge auf sich selbst zu zählen, die fixpunktfrei sind. Ja, das heißt also, für alle i gilt Pi von i ist ungleich i. Es gibt keinen Fixpunkt dieser Abbildung. Und wir haben gesagt, also mit dem Inklusions-Exklusionsprinzip können wir das lösen, indem wir einfach Folgendes machen. Wir nehmen die Menge Pj. Das ist die Menge aller Permutationen Pi dieser Art, also auch dieser n-elementigen Menge, mit der Eigenschaft, dass Pi von J gleich J ist. Das heißt also, das ist die Menge aller Permutationen, wo das Element J ein Fixpunkt ist. Möglicherweise gibt es noch weitere Fixpunkte, aber zumindest an der Stelle J soll ein Fixpunkt sein. Und dann kann man sagen, die fixpunktfreien Permutationen, das ist nichts anderes als P1', das sind also das Komplement aller jener, die 1 als Fixpunkt haben. P1' heißt also, 1 ist kein Fixpunkt, 2 ist auch kein Fixpunkt und so weiter. N ist auch kein Fixpunkt, das heißt, das ist die Menge, mit der wir es zu tun haben. Die Menge der fixpunktfreien Permutationen ist also all jene, wo 1, 2, 3 und so weiter bis n jeweils kein Fixpunkt ist. Der Durchschnitt aller dieser Pj' ist also das, was wir suchen, besser gesagt die Mächtigkeit davon. Wir wollen wissen, wie viele solche Permutationen gibt es. Und jetzt steht genau eine Formel da, wie wir sie schon aus dem Inklusions-Exklusionsprinzip her kennen. Wir können also schreiben, das ist gleich die Summe über alle Indexmengen i, Teilmenge der möglichen Indizes, das ist 1 bis n. Und dann steht hier, summiert wird über minus 1 hoch Mächtigkeit von i und Mächtigkeit des Durchschnitts über alle i aus i di. Das sagt uns das Inklusions-Exklusionsprinzip. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wie viele Permutationen es gibt, dieser Art, dann müssen wir eigentlich nur das hier ausrechnen können. Dann steht es zumindest einmal konkret da, das ist in der Summe da, über die kann man sich dann noch Gedanken machen, ob man zu der was sagen kann. Also das ist die Aufgabe, das müssen wir bewältigen, dann haben wir das Problem fast gelöst. Ja, wenn wir uns das anschauen, wie viele Permutationen gibt es denn überhaupt? Das ist die Anzahl der Permutationen einer n-elementigen Menge. Das ist genau n Fakultät. Und das haben wir uns schon vorige Woche überlegt. Und was ist, wenn wir jetzt so einen Durchschnitt? Durchschnitt i aus i pi. Frage, wie viele gibt es da? Das heißt also, wir eine Permutation, sagen wir, ich freue mich auf unsere Tabelle, i und pi von i, der erste Zeile also die i's, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meinetwegen. Also n gleich 8 das Beispiel. Jetzt wählen wir eine Indexmenge aus, und zum Beispiel i ist die Menge 2, 4, 5. Das ist natürlich eine Teilmenge der Menge von 1 bis 8, der erlaubten Indizes. Das heißt, der Durchschnitt, der jetzt da steht, Durchschnitt i auf i, pi, das ist also nichts anderes als p2, Durchschnitt p4, Durchschnitt p5. p2 bedeutet, 2 ist der Fixpunkt, also pi von 2 muss 2 sein. Pi von 4 muss 4 sein, pi von 5 muss 5 sein. Und sonst sind wir frei. Also das heißt, die anderen Elemente 1, 3, 6, 7, 8 können wir auf die verbleibenden Plätze verteilen, wie wir wollen. Ja, das heißt also, letztendlich haben Sie 1, 2, 6, 7, 8. Wenn ich das in der Reihenfolge einfach der Reihe nach einsetze, bekomme ich eine Permutation. Die 2, 4 und 5 als Fixpunkt haben. Und das funktioniert so weit. Das funktioniert mit jeder Reihenfolge hier. Bitte. Ah, danke schön. Ja, 3 natürlich. 2 ist ein Fixpunkt. Also wenn ich das einfach so reinschreibe, in irgendeiner Reihenfolge dieser 5 Zahlen, wie viele Reihenfolgen gibt es? Na, 5 Fakultätsmöglichkeiten gibt es hier, 5 Zahlen anzuordnen. Und für jede Reihenfolge, zum Beispiel die Reihenfolge 1, 3, 6, 7, 8, Sie sehen, wir haben gefordert, an der Stelle 2 ist ein Fixpunkt, an der Stelle 4 ist ein Fixpunkt, an der Stelle 5 ist ein Fixpunkt, in dem Fall haben wir sogar noch mehr. 7 und 8 sind hier auch Fixpunkte, aber mehr Fixpunkte sind nicht verboten. Nur an gewissen Stellen müssen Fixpunkte sein, darüber hinaus dürfen auch noch weitere sein. Das heißt, es gibt hier 5 Fakultätenpermutationen von 8 Elementen, die genau diese 3 Zahlen als Fixpunkt haben. 2, 4 und 5. Das Ganze funktioniert natürlich mit jedem Trippel, was ich auswähle. Wenn ich gesagt hätte, die Fixpunkte müssten an der Stelle 1, 2, 3 sein, sind immer noch 5 Fakultätenmöglichkeiten. Denn es hängt ja nur davon ab, wie viele Indizes ich hier ausgewählt habe. Das heißt also ganz allgemein, die Mächtigkeitssumme I aus I, Durchschnitt der PI, die Mächtigkeit dieses Durchschnitts ist einfach die Indizes, die Sie ausgewählt haben, das heißt die Indizes, die in der Menge I liegen, dort müssen Fixpunkte sein. Dort haben Sie nur eine einzige Möglichkeit. Nämlich es muss immer genau dieses I herauskommen. Für alle anderen N minus Mächtigkeit von I Indizes, N minus, wie die in I sind, die müssen wir wegnehmen. Dann bleiben so viele übrig und die können Sie permutieren, wie Sie wollen. Also gibt es N minus Mächtigkeit von I Fakultät Möglichkeiten, eine Permutation zu finden, die genau diese Eigenschaft hat, dass Sie an jenen vorgegebenen Stellen, die in der Menge I aufgelistet sind, einen Fixpunkt haben, möglicherweise noch weiter. Das heißt, was hier steht, ist das folgende. Diese Größe hier bezeichne ich Sie mit Stern. Das ist die Größe, die wir haben wollen, die Anzahl der fixpunktfreien Permutationen. Diese Stern ist nichts anderes als die Summe über alle Teilmengen I aus 1 bis n minus 1 hoch Mächtigkeit von i mal n minus Mächtigkeit von i Fakultät. Gut, jetzt wissen wir aber, wie viele k-elementige Teilmengen einer n-elementigen Menge gibt. N über k. Das heißt, wir wissen, wie oft hier, da steht die Mächtigkeit von I und da steht die Mächtigkeit von I. Wenn ich möchte, dass diese Mächtigkeit von I einen vorgegebenen Wert K annimmt, dann weiß ich auch genau, wie viele Summanden dieser Art es gibt. Das heißt, das Ganze können wir umschreiben. Das ist nichts anderes als die Summe über alle möglichen Mächtigkeiten für I. Ja, dieses I kann haben Mächtigkeit 0, 1, 2, 3, 4, letztendlich Mächtigkeit n. Und wenn Sie irgendeine k-elementige Teilmenge der Indexmenge hier auswählen, dann steht hier minus 1 hoch k, genau die Anzahl der Elemente, und da steht n minus k Fakultät. Es gibt aber n über k Möglichkeiten, eine k-elementige Menge auszuwählen, das heißt, der Summand minus 1 hoch k mal n minus k Fakultät, der steht so oft in dieser Summe. Also steht da n über k mal minus 1 hoch k mal ja, n minus k Fakultätsfaktor. Und das ist also die Anzahl der fixpunktfreien Permutationen. Ja, wenn man das jetzt noch ein bisschen anders anschreibt, geben Sie einen Faktor n Fakultät vor die Summe, dann müssen Sie den natürlich wieder herausdividieren, damit das Ganze stimmt. Ja, Sie sehen, was da jetzt steht. Der Binomialkoeffizient, das ist n Fakultät dividiert durch k Fakultät mal n durch k Fakultät, und hier stehen fast die ganzen Terme, die hier stehen, nur wechselweise, also c und Länder sind vertauscht, bis auf den k Fakultät-Term. Das heißt, das hier ist nichts anderes als n Fakultät mal Summe k gleich 0 bis n. Und dann haben wir hier minus 1 hoch k mal 1 durch k Fakultät. Das ist das, was hier herauskommt. Ja, das weiß man, wenn man die Potenzreihendarstellung der Exponentialfunktion kennt. Wenn Sie sie nicht kennen, dann werden Sie sie in Jena kennenlernen. Das hier ist eine Summe, die sehr, sehr schnell gegen 1 durch e konvergiert. Also gegen einen Wert, der ist ungefähr 0,367. Die Summe konvergiert sehr schnell gegen diesen Wert. Also das heißt, schon für mäßig große n sind sie relativ nahe bei dem Wert. Aber n gleich 5 oder so stimmen schon die ersten drei Dezimalen. N gleich 5 geht sich aus. 5 ist noch zu klein. Ja, n gleich 7. Aber n gleich 7 sind die ersten drei Dezimalen bereits erreicht. Also für noch größere n ist dieser Wert der Summe ungefähr so viel. Das ist also die Anzahl aller Permutationen. Und jetzt multiplizieren Sie die mit 0,37. Also das heißt, ungefähr 37% aller Permutationen sind fixpunktfrei. Und das heißt also, dass das ausgehende Problem, das Problem, von dem wir ausgegangen sind, war ja, vom Pferdbesucher geben ihre Schirme ab und bekommen dann zufällig irgendeinen Schirm zurück, mit Wahrscheinlichkeit 37% erhält keiner seinen eigenen Schirm. Und ein letztes Beispiel möchte ich Ihnen noch vorstellen, nämlich die äußerste Phi-Funktion, Phi von m, definiert als die Mächtigkeit aller ganzen Zahlen a mit der Eigenschaft 1 kleiner gleich a kleiner gleich m und größter gemeinsamer Teiler von a und m gleich 1. Das ist die Eulersche Phi-Funktion. Die sagt Ihnen also, wenn Sie jetzt ans Modulo-Rechnen denken, da haben wir uns überlegt, wann gibt es ein multiplikatives Inverses von einer Restklasse A quer. Und wir haben schon gesehen, es gibt genau dann eines, wenn die Restklasse A, also wenn das Repräsentant A und der Modul M teilerfremd sind, also wenn der größte gemeinsame Teiler von A und M gleich 1 ist. Und jetzt taucht natürlich aus kombinatorischer Sicht die Frage auf, na, wie viele sind denn das im Vergleich zu den M, die ich habe? Wie viele Restklassen besitzen ein multiplikatives Inverses? Und die Eulersche Phi-Funktion ist die Funktion, die einfach jedem M die Anzahl der Restklassen, die man invertieren kann, zuweist. Und wie viele Elemente, Modulo m, kann ich Modulo m bezüglich der Multiplikation invertieren? Das ist genau dieses Phi von m. Und um das ausrechnen zu können, machen wir Folgendes. Setzen wir die Indexmenge gleich e gleich 1, 2, 3 ist M. Das sind also die möglichen Grenzklassen. Und AJ bezeichnet jene natürlichen Zahlen aus dieser erlaubten Menge, für die gilt, dass BJ ein Teil davon N ist. Wobei PJ soll was sein? M hat eine Primfaktorzerlegung der Form P1 hoch E1 und so weiter bis PR hoch ER. Jede natürliche Zahl hat ja sowas. Also wir haben die Primfaktorzerlegung von M und wir wissen, A und M sind genau dann nicht teilerfremd, wenn es mindestens einen Primfaktor gibt, der sowohl M als auch A teilt. Das heißt, wir schauen uns, wir zerlegen einfach die Menge. AJ ist die Menge, wo der Primfaktor J, der Primfaktor PJ im größten gemeinsamen Teiler enthalten ist. Das heißt, das sind lauter Zahlen, die ich nicht invertieren kann, bezüglich der Multiplikation. Und was kann uns jetzt passieren? I sei eine Teilmenge von 1 bis R. Das sind also die möglichen Primfaktornummern sozusagen, B1 bis BR, als Primfaktoren, eines Primfaktors, der N teilen kann. Und was wir wieder brauchen, ist folgende Menge. Wir brauchen die Mächtigkeit des Durchschnitts aller AJ Strich bezüglich des Universums G. Denn AJ Strich heißt ja, also das geht von J gleich 1 bis R. AJ Strich heißt, PJ ist kein Teiler von M. Der Durchschnitt aller AJ Strich heißt, kein PJ ist ein Teiler von M. Dann sind aber M und N teilerfremd. Das heißt, alle Elemente, die hier drinnen sind, das sind genau die Elemente, die ich hier zählen will. Das heißt, wir suchen genau die Mächtigkeit dieser Menge. Und wie das geht, das steht ganz links auf der Tafel. Inklusions-Exklusionsprinzip. Letztendlich kommen also wieder solche Durchschnitte hier vor. Durchschnitte von AIs. Das heißt also, das müssen wir ausrechnen können. Der Durchschnitt I aus einer gegebenen Indexmenge aller AI und die Mächtigkeit dieses Durchschnitts, wenn wir das berechnen können, dann müssen wir nur mehr hier einsetzen. Gut. Und das kann man machen, denn was ist das für eine Menge? Das ist die Menge aller N aus E, für die gilt der Durchschnitt aller AI. Das heißt, es muss in jedem AI drinnen liegen. AI sind aber genau die, wo der Primfaktor PI ein Teiler ist. Der Durchschnitt aller dieser AI, das heißt alle PI, deren Nummer I auf der ausgewählten Indexmenge ist, müssen Teiler sein. Also das heißt, für alle I aus Groß I gilt, PI ist ein Teiler von N. Das ist die Menge, die hier links steht, und die Mächtigkeit dieser Menge suchen wir. Das ist aber leicht. Denn warum ist das leicht? Wir wollen also, dass gewisse Primzahlen, P3, P5, P25, sollen Teiler sein. Wenn ich habe, was weiß ich, 3, 7 und 11 sollen Teiler sein, einer Zahl. Und wie viele Zahlen gibt es, die durch 3, 7 und 11 teilbar sind, sagen wir, von 1 bis 10.000. Na, wenn ich 3, 7 und 11 als Teiler habe, dann heißt es auch, dass das Produkt ein Teiler sein muss. Das sind lauter Brennzahlen. Wenn ich durch 3 und 7 Teilbarkeit habe, dann habe ich auch Teilbarkeit durch 21. Und dann noch mal 11, das ist dann 231. Das heißt, jede 231. Zahl ist durch 3, 7 und 11 teilbar. Ja, wie viele gibt es da von 1 bis 10.000? Also ich dividiere einfach 10.000 durch 231 und runden ab. Das wird sich wohl nicht ausgehen, dass das ganzzahlig wird. Also runden Sie ab. Dann haben Sie genau die Vielfachen von 231, die da Platz haben, von 1 bis 10.000. Und genau den Schmäh muss man nicht machen. Ich habe eben Zahlen und jede Produkt aller PI, jedes Vielfache des Produktes aller PI, der Index in der Indexmenge ist, Produkt I auf I, PI, jedes Vielfache dieses Produktes ist durch dieses Produkt teilbar. Ich muss also nur zählen, wie oft geht dieses Vielfache in die Zahl N hinein. Die Zahl n ist teilbar durch dieses Produkt. Das heißt, hier brauche ich keine Runden. Hier genügt es also wirklich zu dividieren, das geht sich exakt aus. Das heißt, die Mächtigkeit dieses Durchschnitts ist genau dieser Quotient. So, das bedeutet also, Phi von m ist nichts anderes, und jetzt setzen wir einfach die Formel ein. M minus Inklusionsexklusion, also Sie nehmen das ganze Universum, jetzt nehmen Sie die einelementigen Teilmengen. Das heißt, wir wählen immer eine Primzahl aus, dann haben wir also Summe J gleich 1 bis R und dann dividieren wir durch die eine ausgewählte Primzahl, M durch PJ. Also das sind die ganzen einelementigen. Dann nehmen Sie die Durchschnitte von J2 und geben sie dazu. Also das heißt, Sie addieren die Durchschnitte von J2, das heißt, wir nehmen die Summe über alle Indizes J1 kleiner J2 kleiner gleich M, na kleiner gleich R, Entschuldigung. Und dann nehmen wir den Durchschnitt AJ1, Durchschnitt AJ2. Das heißt, wir suchen alle, die durch PJ1 und durch PJ2 teilbar sind. Ja, das sind nach der Formel aber genau m dividiert durch PJ1 mal PJ2. Dann subtrahieren Sie die Durchschnitte oder die Mächtigkeiten der Durchschnitte von je 3 Mengen und machen das Ganze so weiter. Der letzte Term, der überbleibt, ist dann minus 1 hoch r und dann nehmen Sie dann den Durchschnitt aller AI. Das heißt, jeder Primfaktor soll ein Teiler sein. Na, da bekommen Sie dann einfach m, das ist nur ein Term, durch p1, p2 und so weiter, bis pr. Das ist also das Letzte, was hier steht. Und das lässt sich ein bisschen vereinfachen. Das kann man nämlich schreiben als m mal das Produkt von j gleich 1 bis r, 1 minus 1 durch PJ. Also das ist die kompakteste Form, in der Sie die Eulersche Phi-Funktion angeben können. Beweis einfach ausmultiplizieren. Ja, da steht ein Produkt von lauter Klammern. Wenn Sie das ausmultiplizieren, bekommen Sie genau das, was hier steht. Das ist einfach das Ausmultiplizieren, man muss es nur durchführen, um das zu sehen. Das heißt also, das Inklusions-Exklusionsprinzip kann auch benutzt werden, um solche zahlentheoretischen Aufgaben, also die Anzahl der teilerfremden Zahlen zu einer gegebenen Zahl m oder der Anzahl der teilerfremden Restklassen, modulo m, die Anzahl der multiplikativ invertierbaren Restklassen zu berechnen. Gut, also damit sind wir Am Ende angelangt des Kapitels über das Inklusions-Exklusionsprinzip, am Ende der abziehenden Kombinatorik vorher schon mal, und wir wollen uns einen weiteren Gebiet der diskreten Mathematik widmen, nämlich der Graphentheorie. Eine Sekunde, können wir beginnen. Jetzt wird es ein wenig einfacher als das, was wir jetzt haben. Das ist ganz leicht. Machen wir einen Graph. Wir hatten schon Graphen bei Relationen. Da haben wir schon den Graphen einer Relation betrachtet. Das ist der Graph einer Relation. Das waren also so Spinde aus Knoten und Kanten. Also so etwas, was Sie da auf der Leinwand sehen. Das ist ein Graph, das ist ein sogenannter ungerichteter Graph. Also die Kanten sind einfach Verbindungen, ja, die Knoten sind also die Kügelchen hier. Die Knotenmenge bezeichnen wir üblicherweise mit V. Die Mächtigkeit der Knotenmenge mit Alpha 0. Ja, das ist also die Mächtigkeit von V, die Anzahl der Knoten, das ist Alpha 0. Die Kanten, das sind die Verbindungslinien zwischen den Knoten. Kantenmenge wird in dieser Vorlesung vielen anderen graphentheoretischen Büchern als E bezeichnet, die Mächtigkeit, also die Anzahl der Kanten als Alpha 1. Das heißt, ein Graph ist einfach ein Paar sozusagen, Knoten- und Kantenmenge, wobei die Kanten selber im ungerichteten Fall können Sie die Kanten interpretieren als Teilmengen, ja, betrachten Sie zum Beispiel einen Graphen mit der Knotenmenge V, V1 bis Vn, dann können Sie sagen, die Kantenmenge E, die enthält also Kanten klein e, und jede Kante ist interpretierbar als eine Menge der Form Vi, Vj und Vj. Vi, also eine gewisse Teilmenge des kartesischen Produktes von V mit sich selbst. Ja, ungerichtet, das heißt also, wir symmetrisieren das kartesische Produkt bzw. die Reaktion, die darauf definiert wird. Die Kantenmenge ist also einfach eine Menge von solchen Mengen. Ja, so kann man das also formal interpretieren. Dann gibt es spezielle Kanten, sogenannte Schlingen, das sind also Kanten, die einen Knoten mit sich selbst verbinden. Ja, das wäre also nur das Paar VV. Mehrfachkanten in der Regel zugelassen. Mehrfachkanten, das sind also zwei Knoten, sind durch mehr als eine Kante verbunden. Ja, dann ist es eh nicht nur eine Teilmenge von solchen Objekten, sondern sogar eine Multimenge von solchen Objekten, weil eben eine Kante auch mehrfach präsent sein kann. Oder was man dann also durch so eine Doppelkante oder Mehrfachkante ausdrückt. Gut, für viele Anwendungen sind Schlingen und Mehrfachkanten algorithmisch, sagen wir, störend. Deswegen beschränkt man sich oft auf Kanten ohne Schlingen und ohne Mehrfachkanten, wenn man eh weiß, wie das zu interpretieren ist, wie zum Beispiel bei Hasse-Diagrammen. Wissen wir, Schlingen sind immer da, in jedem Knoten, na, dann lassen wir sie gleich der einfache Fall weg und merken uns im Hinterkopf, dass sie eh da sind. Solche Graphen heißen dann schlichte Graphen, das sind also solche oder einfache Graphen, nennt man sie auch. Und wir werden also hauptsächlich mit schlichten Graphen arbeiten. Dann Graphentheorie ist ein Gebiet, wo es zunächst einmal sehr viele Begriffe zu klären sind. Es ist sehr homogen, weil wenn Sie irgendein Graphentheoriebuch aufschlagen, dann gibt es da irgendeine Bezeichnungsweise für die ganzen Grundbegriffe. In einem anderen Graphentheoriebuch heißt das alles wieder ganz anders. und wird ganz anders auch, also auch ganz andere Notationen werden verwendet. Also die Graphentheorie ist sehr inhomogen. Ja, deswegen müssen wir am Anfang einmal erklären, was meinen wir mit diesen ganzen Begriffen. Die Begriffe selber sind zwar Standard, aber wie gesagt, wir müssen sie mal irgendwie benennen, damit wir wissen, wovon wir reden. Und ein Begriff ist die Menge der Nachbarn eines Knotens, beziehungsweise der Knotengrad. Also Sie haben einen Knoten, den ich mit V bezeichnet habe. Das ist also dieser Knoten hier. Und dieser Knoten hat Nachbarn. Die Nachbarn in naheliegender Weise all jene, die durch eine Kante mit diesem Knoten V verbunden sind. Das ist die Menge der Nachbarn, die wir immer mit Gamma von V bezeichnen. Und mit D von V wird der sogenannte Grad von V bezeichnet. Also der Grad von V ist die Mächtigkeit von Gamma von V. Also das ist die Anzahl der Nachbarn, die der Knoten hat. Das ist natürlich dasselbe wie die Anzahl der Kanten, die von dem Knoten V wegführen. Also in diesem Fall, selbst D von V ist gleich 5. Graphen können auch gerichtet sein. Gerichtete Graphen, da schaut das ein bisschen anders aus. Bei gerichteten Graphen ist die Kantenmenge üblicherweise eine Teilmenge von V kreuz V. Also das heißt, ein Paar VW kann in der Kantenmenge drinnen sein. Das heißt, es gibt eine Kante vom Knoten V zum Knoten W. Hier ist also die Ordnung wesentlich. Man spricht auch hier vom Anfangsknoten bzw. vom Endknoten. Alles sehr intuitiv einleuchtet. Nicht? Also hier, wenn Sie irgendeine Kante hernehmen, geht von hier eine Kante zu diesem Knoten. Das ist also daher der Anfangsknoten und das ist der Endknoten eben genau dieser Kante. Und diese Kante ist jetzt natürlich ein Paar von Knoten. Ja, zuerst Anfang, dann Endknoten. Dann ist also die Reihenfolge immer klar. Also das ist wirklich eine Teilmenge von V kreuz V. Auch hier spricht man von Knotengraden, allerdings muss man ein bisschen unterscheiden. Wenn Sie also hier einen Knoten V haben, dann gibt es Nachfolger. Das sind also diejenigen, wo von V eine Kante hinführt. Das sind also in dem Fall diese zwei Knoten. Das sind die Nachfolger. Sie bilden die Menge Gamma plus von V, die Menge der Nachfolger. Jene Knoten, von denen eine Kante zum Knoten V führt, das ist die Menge der Vorgänger, die mit Gamma minus bezeichnet wird. Die Mächtigkeiten dieser Menge bezeichnen wir mit D plus bzw. D minus. Das heißt, D plus ist die Anzahl der Kanten, die von einem Knoten weggehen. Wird daher also nicht als Grad, sondern als Weggrad bezeichnet, weil das die wegführenden Kanten sind. Und D minus von V, das ist die Anzahl der Kanten, die in den Knoten hineinmünden, die also den Knoten selber als Endpunkt besitzen, die hinführenden Kanten. Also D minus von V wird daher auch als Hingrad von V bezeichnet. Ja, bevor wir zum Teilgradproblem gehen, was kann man noch machen mit solchen Kanten? Sie können Kantenfolgen betrachten. Kantenfolgen, das ist also einfach, nehmen Sie aus der Menge E irgendwelche Kanten heraus in einer nummerierten Art und Weise. Mit der Zusatzbedingung, dass man sie auch zeichnen kann, ohne abzusetzen. Ja, also das heißt, dass die zwei benachbarte Kanten in der Folge sollen einen gemeinsamen Knoten haben, dass er also da wirklich durchgehen kann. Dann spricht man von einer Kantenfolge. Also das ist nicht irgendeine Folge von Kanten, sondern also ich wähle zufällig K-Kanten aus, sondern da gibt es eben diese Zusatzbedingung, dass je zwei benachbarte Kanten mit einem gemeinsamen Knoten inzident sind, wie man sagt. Eine Kante inzidiert mit einem Knoten und zwei Knoten, die durch eine Kante verbunden sind, heißen dann auch adjazent. Das sind also so Wörter, die in der Graphentheorie immer wieder vorkommen, und zwar haben sie eine Kantenfolge. Die Kanten müssen nicht verschieden sein, sie können auch eine Kante entlang gehen und dieselbe Kante wieder rübergehen, im ungerichteten Fall. Im gerichteten Fall müssen die Kantenrichtungen respektiert werden, das heißt also, die Folge wird einfach durchlaufen, so wie es die Richtung der Kanten vorgibt. Auch da dürfen Sie natürlich Kanten öfters benutzen. Also das ist eine Kantenfolge. Also ich mache das alles relativ informell, weil es intuitiv alles sehr klar ist. Und wenn man die Graphentheorie nicht so überformalisiert braucht, dann schreibt man viel mehr, um irgendwelche relativ trivialen Einsichten zu gewinnen. Dann gibt es noch Kreise. Was ist das? Na, Sie nehmen eine Kantenfolge, wo Sie am Ende wieder dort landen, wo Sie begonnen haben, in naheliegender Weise. Im gerichteten Fall spricht man von Zyklen, um das ein bisschen zu unterscheiden. Weitere wichtige Begriffe sind die Begriffe des Teilgraphen. Also Sie haben einen Graph, da haben Sie also diesen großen Graphen hier. Und ein Teilgraph ist ein Graph V'E', wo die Knotenmenge und die Kantenmenge Teilmengen eines gegebenen Graphen sind. Aber beachten Sie, dass das gleich eine folgende Konsequenz hat. Also das Ganze muss ein Graph sein, das heißt insbesondere müssen die Knoten, die durch Kanten im E' verbunden sind, auch innerhalb von V' liegen. Ja, das heißt also, diese Bedingung alleine ist zu wenig, sondern wir haben zusätzlich noch vorausgesetzt, dass dieser Graph ein Graph ist. Das heißt also, das E' kann nicht hier wieder eine Teilmenge von E sein, sondern eine Teilmenge, wo eben nur Knoten verbunden werden, die schon im Teilgraphen sind. Also das heißt, wenn Sie zum Beispiel hier die rot gefärbten Knoten nehmen, dann dürfen Sie zusätzlich also jede Kante nehmen, die zwei rote Knoten verbindet. Also in dem Fall habe ich hier drei Kanten rot gefärbt und das ist unser Teilgraph. Sehen also, dass also die zwei Knoten sind verbunden, hier sind sie verbunden. Der Knoten ist isoliert, gehört aber trotzdem zum Teilgraph. G'. Ich muss nicht alle Kanten nehmen, die hier möglich sind. Anders ist es beim sogenannten induzierten Teilgraph. Ein induzierter Teilgraph ist immer durch seine Knoten bereits bestimmt. Also Sie nehmen eine Teilmenge der Knotenmenge her und dann sagen Sie, die Kantenmenge muss maximal sein bezüglich der Inklusion. Das muss also eine Teilmenge der Kantenmenge sein, die es hier gibt. Sie können also jetzt nicht sagen, ich verbinde beispielsweise den Knoten hier mit dem Knoten hier, weil diese Kante ist im großen Graphen gar nicht da. Also es muss ein Teilgraph sein, aber die Kantenlänge maximal bezüglich der Inklusion, das heißt, Sie nehmen alle Kanten, die möglich sind, sodass ein Teilgraph entsteht. Das heißt, alle Verbindungen zwischen den ausgewählten Knoten, die auch im großen Graphen vorhanden waren, sind jetzt im Teilgraphen auch vorhanden. Ein weiterer Begriff ist die zur Algebraisierung der Graphentheorie, die sogenannte Adjazenzmatrix. Wie geht man da vor? Sie haben einen Graphen gegeben, also der besteht aus diesen 8 Knoten, die hier aufgezeichnet sind. Sie wählen jetzt eine Reihenfolge der Knoten aus, die wird festgelegt. Also zum Beispiel, wir haben also einen Graph mit n Knoten und wir wählen eine Reihenfolge V1 bis Vn. Und dann nehmen Sie eine n mal n Matrix. A, eine Matrix mit den Einträgen A und J, wobei I und J von 1 bis n geht. Eine Matrix, also ein quadratisches Schema in dem Fall, wie Sie das hier sehen. Und Sie sehen, wir haben hier lauter Einträge 0 oder 1. Und die Regel ist einfach die, dass A, J ist 1 bzw. 0, 1, wenn VI und VJ adjazent sind, das heißt also, wenn sie durch eine Kante verbunden sind, und 0, wenn es nicht so ist. Und wenn wir also diese Reihenfolge hier gewählt haben für die Knoten, wie sie hier durch die Nummerierung angedeutet ist, dann schreiben wir also in diese Matrix, wir nummerieren die Zeilen dieser Matrix und die Spalten dieser Matrix mit den Nummern von 1 bis 8 und wir schreiben einen 1er beispielsweise in die erste Zeile und die dritte Spalte, da steht ein 1er, weil Knoten Nummer 1 mit dem Knoten Nummer 3 verbunden ist. Während Knoten Nummer 1 und 4 sind nicht verbunden, daher ist in der ersten Zeile und in der vierten Spalte eine 0. Also so können Sie einen Graph als ein Schema speichern und dann algebraische Methoden zur Anwendung kommen lassen. Gut, und damit bin ich am Ende der heutigen Stunde angekommen.